André Tüfs, ich freue mich sehr, dass du da bist und heute Morgen die Predigt hältst. Und wir sind sehr gespannt auf das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Wollen wir unseren Bruder noch einmal herzlich willkommen heißen.
Vielen, vielen Dank. Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch in Hamburg zu sein. Wir freuen uns sehr als Delegation aus Köln. Wir fühlen uns sehr mit euch verbunden hier in Hamburg. Ihr seid so eine große Ermutigung für uns in Köln. Und auch ich persönlich durfte so viel von den Predigten, die hier schon gehalten wurden, auf dieser Kanzel lernen, im Glauben wachsen. Bei uns zu Hause läuft die Arche-CD rauf und runter, sodass wir auch als Familie sehr gesegnet sind. Gerade auch in diesem Jahr waren wir öfter mal hier im Livestream. Während dem Urlaub haben die Exodus-Reihe ein Stück weit verfolgt. Und es ist was ganz Besonderes, heute hier zu sein und euch das Wort Gottes zu bringen. In unserem Leben gibt es ja immer wieder Ereignisse, die den restlichen Verlauf unseres Lebens so stark verändern, dass wir manchmal sogar die Worte in den Mund nehmen, das ändert jetzt alles. Es können positive oder auch negative Ereignisse sein. Ein krasses Beispiel ist der plötzliche Tod eines nahestehenden Menschen. Plötzlich stirbt der Ehepartner völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Das ändert alles für seine Ehefrau, von jetzt auf gleich. Es können aber auch positive Erlebnisse sein. Ein Familienvater ist lange arbeitslos, er schreibt unzählig viele Bewerbungen, bekommt nur Absagen und irgendwann kommt der Anruf eines großen Unternehmens mit den Worten: Wir haben uns in der engeren Auswahl für Sie entschieden. Wann möchten Sie den Vertrag unterschreiben? Das ändert alles. Ein Ehepaar wünscht sich so sehr Nachwuchs. Sie leiden unter dem unerfüllten Kinderwunsch. Und plötzlich ist der Schwangerschaftstest positiv. Das ändert alles. Sowohl positive als auch negative Erlebnisse können einen so einschneidenden Effekt auf unser Leben haben, dass sich zumindest gefühlt in dem Moment alles ändert. Ich möchte aber heute Morgen über etwas sprechen, das wirklich alles ändert in unserem Leben. Nicht nur gefühlt, sondern auf tiefster Ebene in Zeit und Ewigkeit alles ändert. Mein Predigtthema heute Morgen lautet: Gerechtfertigt, das ändert alles. Der Predigttext kommt aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Und bevor wir den Text lesen, ein paar einleitende Worte zum Römerbrief. Der Römerbrief ist eigentlich so etwas wie das Herzstück des Neuen Testaments und damit auch der ganzen Bibel. Ich habe in den letzten Jahren in unserer Gemeinde durch den Römerbrief gepredigt. Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr ermutigt wurde, immer wieder. Und oft am Samstag schon mit Tränen an meinem Schreibtisch war und ich wusste, wie ich emotional das hinkriege, diese gute Botschaft am Sonntag rüberzubringen. Luther schreibt in seinen Vorbemerkungen zum Römerbrief Folgendes: Dieser Brief ist das eigentliche Herzstück des Neuen Testaments und das allerreinste Evangelium. Er ist wohl würdig und wert, dass ihn ein Christenmensch nicht nur Wort für Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit seinem täglichen Brot der Seele umgehe. Denn er kann niemals zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr er behandelt wird, umso köstlicher ist und schmeckt er. Und das ist mein Anliegen für heute Morgen, uns wieder einmal neu das Evangelium vor Augen zu führen. Und dass wir auch immer wieder diese Erfahrung machen: Es ist das tägliche Brot unserer Seele. Das Evangelium ist nicht das ABC der Gemeinde. Das Evangelium ist das A bis Z der Gemeinde. Wir brauchen das Evangelium. Und ich hoffe, dass wir heute durch das Wort Gottes neu ermutigt werden und auch, dass unsere Herzen für die vor uns liegende Karwoche eingestimmt werden. Lasst uns zur Textlesung aufstehen. Ich lese die Verse 1 bis 11 aus Römer Kapitel 5. Da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum jemand wird für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Amen. Nehmt bitte Platz. Römer 5 beginnt mit den Worten: Da wir nun gerechtfertigt worden sind. Und das Wort nun ist ein ganz wichtiges Wort. Beim Bibelstudium müssen wir auf diese kleinen Wörter achten. Denn das Wort nun signalisiert eine Schlussfolgerung aus dem Vorhergesagten. Und deswegen möchte ich mal in aller Kürze das mal zusammenfassen, was der Apostel Paulus im Römerbrief bisher gesagt hat. Paulus beginnt den Römerbrief nach einigen persönlichen Worten und seinem Wunsch, auch gerne mal nach Rom zu kommen, mit der Grundthese des Römerbriefs in Kapitel 1, Vers 16. Und die Grundthese lautet: Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden. Das ist das Evangelium. Und dann beginnt Paulus damit in den nächsten Versen aufzuzeigen, warum wir Rettung brauchen. Warum der Mensch so dringend Rettung braucht. Das Evangelium im Römerbrief beginnt zunächst einmal eigentlich mit der schlechten Nachricht. Es beginnt in Römer 1 mit der Nachricht, dass der Mensch unter dem Zorn Gottes steht, weil der Mensch die Anbetung vertauscht hat. Der Mensch weiß von Gott, das macht Römer 1 deutlich, denn Gott hat sich geoffenbart. Eigentlich hat jeder Mensch ein Wissen von Gott, weil Gott hat sich offenbart. Keine Entschuldigung gibt es dafür. Aber der Mensch hat Gott seine Faust in den Himmel gestreckt und gegen Gott rebelliert. Er hat die Anbetung vertauscht. Gott, der alleine würdig ist, angebetet zu werden, wird nicht angebetet, sondern das Geschaffene wird angebetet. Die Anklage ist nicht, dass der Mensch nicht anbetet. Der Mensch ist Anbeter. Er betet immer etwas an oder jemanden. Die Anklage ist, er hat die Anbetung vertauscht. Er hat sein Herz an etwas anderes gehängt als Gott. Er will sein eigener Gott sein. Infolgedessen hat Gott den Menschen dahingegeben und das führt zu einer Abwärtsspirale, einem ausschweifenden Leben in Sünde. Ziemlich düster, das Ende von Kapitel 1. Dann könnte man meinen, für die religiösen Menschen gibt es vielleicht mehr Hoffnung. Aber auch diese Hoffnung macht Paulus dann in Kapitel 2 zunichte. Und er zeigt auf, dass auch die frommen Juden, also die religiösen Menschen der damaligen Zeit, verloren sind. Sie haben zwar das Gesetz, aber sie haben keine Fähigkeit, sich an das Gesetz zu halten. Der Maßstab Gottes ist vollkommen und er ist zu groß, dass ein Mensch ihn aus eigener Kraft halten kann. Und dann kommt Paulus in Kapitel 3 zu diesem sehr ernüchternden und eigentlich auch erschreckenden Fazit: Jeder Mensch ist Sünder. Jeder Mensch ist verloren. Kein Mensch kann Gottes Maßstab, und Gottes Maßstab ist ja immer die vollkommene Gerechtigkeit. Mit weniger gibt sich Gott nicht zufrieden. Kein Mensch kann diesen Maßstab erreichen. Und dann kommt in Römer 3 die große Wende mit den Worten: Aber Gott. Aber Gott. Der Mensch ist so hoffnungslos verloren, aber Gott greift ein und er sendet uns den Retter, Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er wird Mensch, er kommt auf diese Welt und er lebt das vollkommene Leben. Er hält das Gesetz vollständig. Er hält jedes einzelne Gebot. Er lebt das Menschsein, wie Gott sich eigentlich Menschsein gedacht hat. Und dann geht dieser vollkommene Sohn Gottes an das Kreuz. Er nimmt die Sünden der Menschheit auf sich und er stirbt stellvertretend für uns, für die Sünden, die wir eigentlich begangen haben. Er bezahlt die Schuld. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Und Paulus sagt in Römer 3, wenn wir darauf vertrauen, nicht auf unsere eigenen Werke, weil die werden nie ausreichen, aber wenn wir darauf vertrauen, einzig und allein darauf, was Christus für uns an unserer Stelle getan hat am Kreuz, dann rechnet Gott uns das Leben Jesu an, seine Gerechtigkeit, und er sieht uns so, als wenn wir dieses Leben gelebt hätten. Ist das nicht eine gute Nachricht, ihr Lieben? Die Rechtfertigung besteht eigentlich aus zwei Teilen, aus der Nichtanrechnung der Schuld und aus der Zurechnung der Gerechtigkeit Christi für den glaubenden Sünder. Das Einzige, was wir zum Kreuz mitbringen, ist unsere Kapitulationsurkunde. Und Gott spricht den Sünder für gerecht, weil Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Komplett, ohne menschliches Zutun. Und Paulus möchte, dass der Punkt wirklich deutlich rüberkommt. Und so wählt er in Kapitel 4 Abraham als Beispiel für Rechtfertigung aus Glauben allein. Und jetzt sind wir in Kapitel 5. Und Paulus möchte nun die Auswirkungen dieser Rechtfertigung einmal systematisch darlegen. Meine Predigt heute Morgen hat 5 Punkte. Gerechtfertigt, das ändert alles. Vers 1 beginnt ja mit den Worten, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir. Was haben wir denn alles? Der erste Punkt lautet, eine geklärte Beziehung zu Gott. Da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die geklärte Beziehung zu Gott besteht aus zwei Aspekten. Einmal, dass wir Frieden mit Gott haben. Dass der Mensch, der ja in Römer 1,18 unter dem Zorn Gottes stand, jetzt eine geklärte Beziehung zu dem heiligen Gott hat. Er ist nun mit Gott im Reinen, könnte man sagen, aber nicht, weil der Mensch sich so sehr um Frieden bemüht hat. Nicht, weil wir ständig Anträge gestellt haben und uns bemüht haben um Frieden, sondern der Text sagt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat den Frieden geschaffen. Er hat alles getan. Gott, Jesus hat den Frieden zwischen Gott und Mensch hergestellt durch seinen Tod am Kreuz. Aber wenn wir genauer in den Text schauen, sehen wir hier auch noch ein ganz, ganz wichtiges Detail. Das Neue Testament, das wissen wir, ist ja ursprünglich auf Griechisch niedergeschrieben worden. Und das Verb haben, haben wir Frieden mit Gott, steht hier in einer grammatikalischen Form, die einen anhaltenden Zustand erklärt. Das heißt, der Friede mit Gott ist nicht etwas zeitlich Beschränktes. Der Friede mit Gott ist nicht eine Momentaufnahme, sondern der Friede mit Gott, das sagt Römer 5, Vers 1, ist etwas Bleibendes. Und damit ist er unabhängig von unseren Gefühlen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber es gibt manchmal Tage, da wache ich auf und es fühlt sich nicht nach Frieden an in meinem Herzen. Muss ich mir erstmal das Evangelium wieder selber zupredigen. Vielleicht geht es dir manchmal genauso. Frieden mit Gott bedeutet nicht in erster Linie ein subjektives Gefühl. Nicht in erster Linie. Das kann es natürlich beinhalten. Aber was Paulus hier eigentlich deutlich machen will, ist, der Friede, den wir mit Gott haben, ist ein objektiver Zustand, der eingetreten ist. Völlig unabhängig davon, wie wir uns manchmal fühlen. Welches Szenario ist dir lieber? Du hast Kopfschmerzen, starke Kopfschmerzen seit längerer Zeit. Du gehst zum Arzt damit und du fühlst dich sehr, sehr schlecht. Du hast Sorgen um deinen gesundheitlichen Zustand und der Arzt checkt dich durch und er sagt ganz am Ende, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles gut. Nehmen Sie eine Schmerztablette, aber wir haben sie ausführlich durchgecheckt. Wir haben ein MRT gemacht. Es ist alles in Ordnung. Oder das zweite Szenario, wir fühlen uns gut. Wir sind gut drauf. Wir gehen zum Arzt eigentlich nur zu einer Routineuntersuchung und der Arzt sagt uns, wir haben einen Hirntumor bei Ihnen gefunden. Schaut mal, im ersten Szenario haben wir uns schlecht gefühlt, aber objektiv war alles in Ordnung. Im zweiten Szenario haben wir uns vielleicht gut gefühlt, aber es war nichts in Ordnung. Welches Szenario ist dir lieber? Das erste natürlich. Es gibt Zeiten, in denen wir auch als Kinder Gottes zweifeln, indem es sich in uns nicht nach Frieden anfühlt und vielleicht gehst du aktuell durch Stürme in deinem Leben. Vielleicht verdammt dich dein eigenes Herz. Im Johannesbrief heißt es, dass unser Herz uns manchmal verurteilt. Aber Gott ist größer als unser Herz. Entscheidend ist wirklich nicht immer das, was wir fühlen, sondern das, was objektive Realität ist. Viele Menschen in dieser Welt, die mit Jesus nichts am Hut haben, kennen auch ein Gefühl von Frieden. Da hört man Menschen sagen, ich gehe zweimal im Jahr in die Kirche und zünde eine Kerze an und dann verspüre ich einen warmen Frieden. Einige Menschen sagen, ich gehe dreimal in der Woche zum Yoga, um meine innere Mitte zu finden und dann habe ich danach so einen inneren Frieden. Lass mich dir heute Morgen etwas sagen. Entscheidend ist nicht in erster Linie, was du fühlst und ob du einen inneren Frieden fühlst, sondern dass du objektiv einen Frieden mit Gott hast, durch Jesus Christus. Und das geschieht alleine durch den Glauben an ihn. Unsere Gefühle müssen auf der Realität basieren, nicht unsere Realität auf dem Gefühl. Ich möchte das mal illustrieren anhand eines Beispiels. Drei Männer gehen auf einer sehr schmalen Mauer, wo man nicht wirklich nebeneinander gehen kann, hintereinander. Es ist ein schmaler Grat. Der erste Mann heißt Tatsache. Der zweite Mann heißt Glaube. Und der dritte Mann, der hinten anfolgt, heißt Gefühl. Solange der zweite Glaube seinen Blick auf Tatsache richtet, ist alles gut und das Gefühl kommt hinterher. Das Gefühl schaut auf den Glauben. Sobald sich aber der zweite Mann Glaube umdreht und nicht mehr auf Tatsache schaut, sondern nur auf Gefühl, läuft er Gefahr zu straucheln. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, schau auf die objektiven Tatsachen des Evangeliums und die Gefühle werden folgen. Schau auf die objektiven Tatsachen. Entscheidend ist nicht in erster Linie, wie du dich heute Morgen fühlst. Entscheidend ist, was du heute Morgen weißt, was du heute Morgen wissen darfst durch das Evangelium. Wir haben Frieden mit Gott, da wir gerechtfertigt worden sind, alleine durch den Glauben an unseren Herrn und Retter. Aber was ist, wenn wir fallen? Was ist, wenn wir als Christen sündigen? Wir machen weiter im Text in Vers 2. Da wird die geklärte Beziehung durch einen anderen Aspekt auch weiter verdeutlicht, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben durch den Glauben Zugang erhalten zu dieser Gnade. Das heißt, wir haben den Schlüssel bekommen. Der Hebräerbrief sagt es, lasst uns freimütig zum Thron der Gnade gehen. Auch wenn wir fallen, wir können zum Thron der Gnade gehen. Und Paulus, ich habe den Eindruck, er steigert das hier nochmal. Wir haben nicht nur den Schlüssel bekommen, wir haben nicht nur den Zugang, er sagt, wir stehen im Raum der Gnade. Wir stehen in dieser Gnade. Das heißt, Gnade ist nicht etwas, das wir uns nach unserem Versagen einfach nur erhoffen, dass es vielleicht noch einmal über uns kommt. Wir als Kinder Gottes stehen in der Gnade. Wir stehen nicht in der Nähe der Gnade, wir stehen nicht neben der Gnade, wir stehen nicht in der Sichtweite der Gnade, wir stehen in der Gnade. Das erinnert mich an den Wasserlaufball. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Der Wasserlaufball ist eine relativ neue Attraktion für Kinder, aber auch Erwachsene. Und im ersten Moment sieht das ja fast gefährlich aus, ist aber eigentlich eine total sichere Angelegenheit und wird auch nochmal durch ein Seil gesichert. Wenn wir uns dieses Bild anschauen, müssten wir sagen, außerhalb des Balles würde dieses Kind untergehen. Außerhalb des Balles würde es untergehen. Aber weil es sich im Raum, im Wasserlaufball befindet, ist es sicher. Und auch wenn es da manchmal das Gleichgewicht verliert und fällt, fällt es immer nur im Schutzraum. Als gerechtfertigte Kinder Gottes befinden wir uns im Schutzraum der Gnade. Das klingt fast so gut, um wahr zu sein, oder? Und so oft kommen wir zu unserem Herrn und sagen, Herr, schon wieder. Ich habe schon wieder versagt. Ihr Lieben, die Gnade liegt uns nicht im Blut. Ich glaube, wir werden uns nie daran gewöhnen, weil wir so stark vom Leistungsdenken geprägt sind. Wir denken, jetzt müssten wir neue Opfer bringen, damit Gott uns vergibt. Lass mich dir das heute zusprechen. Als Kind Gottes befindest du dich im Schutzraum der Gnade. Wenn du fällst, lauf zu deinem Herrn und Retter. Lauf zu ihm. Das ist doch Satans Strategie. Erst will er uns in die Sünde führen und lockt uns. Und wenn wir gefallen sind, will er uns da lassen, dass wir in Selbstmitleid fallen, dass wir nicht zurück zum Herrn gehen. Deswegen möchte ich dich ermutigen. Die Gnade ist das, was uns Kraft gibt. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1 zu Timotheus: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das, was uns Kraft gibt, ist nicht in erster Linie eine Anweisung von außen. Das, was uns wirklich Kraft gibt, ist die Gnade Gottes, der Schutzraum. So viele gute Nachrichten am frühen Morgen. Und das war erst mein erster Punkt. Es kommen noch ein paar. Wir machen weiter. Eine weitere Folge der Rechtfertigung ist die reale Hoffnung. Da heißt es am Ende von Vers 2: Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Statt rühmen könnte man auch sagen, wir sind begeistert. Wir freuen uns über die Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Was ist das für eine Hoffnung? Was ist der Inhalt dieser Hoffnung? Es ist die Herrlichkeit, die ewige Herrlichkeit beim Herrn. Darauf warten wir. Paulus sagt in Römer 8, Vers 18: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Als gerechtfertigte Kinder Gottes wartet auf uns die Herrlichkeit bei Gott. Und das ist eine sichere Hoffnung, die wir haben. Aber diese Hoffnung, das möchte Paulus jetzt in den nächsten Versen deutlich machen, ist nicht nur eine abstrakt futuristische theologische Wahrheit, sondern sie hat Auswirkungen auf unsere Gegenwart, auf unser Hier und Jetzt, heute Morgen und in der nächsten Woche. Denn Paulus beschreibt jetzt diese christliche Hoffnung weiter, ab den Versen 3 und 4. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Wir müssen wissen, Paulus ist immer noch beim Thema Hoffnung. Er wählt jetzt keine sämtlichen Zusatzthemen. Oberthema ist immer noch Hoffnung. Und jetzt möchte er uns einige Zusammenhänge erklären. Er baut hier eigentlich eine Kette auf, wenn wir uns den Text einmal genau anschauen. Paulus sagt, wir freuen uns nicht nur über die Hoffnung, wir freuen uns auch in den Bedrängnissen. Was sind Bedrängnisse? Bedrängnisse sind Notsituationen sämtlicher Art. Paulus spricht von Verfolgung, von Hunger, vom Leid, von Armut, von Lebensgefahr, wenn er das Wort Bedrängnis erwähnt. Und da stellt sich uns doch heute Morgen die Frage, wie kann man sich darüber freuen? An den Bedrängnissen, an den Nöten. Also das liegt uns auch nicht so ganz im Blut. Aber was Paulus hier sieht, ist, er erkennt Gottes souveräne Absicht mit den Bedrängnissen in unserem Leben. Er sieht den souveränen Gott, der auch mit den Bedrängnissen eine so gute Absicht verfolgt für unser Leben. Und er sagt, Bedrängnisse bewirken Ausharren. Ich mag dieses altdeutsche Wort, Ausharren. Wenn man ein leichteres Wort nehmen würde, könnte man auch sagen, Durchhaltevermögen oder Ausdauer. Ausdauer, das kennen wir vielleicht vom Joggen. Wenn wir nach einer langen Zeit mal wieder 8 Kilometer laufen, das erste Mal, das ist hart. Und wir keuchen uns einen ab. Die Pumpe geht, aber so richtig. Und wir haben das Gefühl, wir haben echt Schmerzen in der Lunge. Aber wenn wir das mal ein paar Mal durchgemacht haben, 2, 3 Monate, dann sind die 8 Kilometer überhaupt kein Problem mehr. Es waren am Anfang Bedrängnisse, aber diese Bedrängnisse bewirken Ausdauer. Ausdauer ist die Folge dessen. Und ähnlich ist das ja auch bei uns im geistlichen Leben. Diese Bedrängnisse bewirken Ausdauer, sie bewirken Durchhaltevermögen. Vor einiger Zeit durfte ich in einer Gemeinde in Heidelberg predigen, einige Vorträge halten und ich war beim Pastor zu Hause untergebracht. Ein sehr, sehr vorbildlicher Bruder, schon 30 Jahre im Pastorendienst. Ich glaube, Wolfgang toppt das nochmal. Aber 30 Jahre ist eine lange Zeit im vollzeitlichen Pastorendienst. Und wir waren zusammen spazieren und ich dachte, die Chance muss ich jetzt nutzen, um von diesem weisen Bruder zu lernen. Ich habe ihm die Frage gestellt, was möchtest du mir mitgeben für meinen Dienst? Was kannst du mir mitgeben? Welche Dinge sind wichtig für einen jüngeren Pastor? Der sagte, wenn ich das mal zusammenfasse, würde ich sagen, Demut und Durchhaltevermögen. Und gerade der zweite Punkt hat es so in sich gehabt, weil er mir vorher seine Geschichte erzählt hat. Er hatte aggressiven Krebs, ganz, ganz aggressiven Krebs als Pastor. Und während er in der Reha war, also eigentlich in der Erholungsphase, kam die nächste Hiobsbotschaft, ein Anruf. Dein 10-jähriger Sohn wurde von einem LKW erfasst und liegt im Koma. Und das alles hatte ich vor Augen, als er mir sagt, wenn ich dir eins mitgeben kann für deinen Dienst, Durchhaltevermögen ist wichtig. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, er ist zu diesem Durchhaltevermögen gekommen, durch Notsituationen in seinem Leben. Vielleicht gehst du gerade durch eine Not. Du stellst dir die Frage, warum, Herr? Warum schon so lange? Ich schaffe das nicht mehr lang. Dann möchte ich dir sagen, selbst mit diesen Situationen möchte Gott in dir etwas Gutes bewirken. Nein, wir haben nicht immer alle Fragen auf Leid, alle Antworten auf Leid. Aber der Text gibt uns eine Antwort. Gott als souveräner Lenker unserer Geschicke im Leben, er lässt Leid zu, er führt Leid auch manchmal aktiv herbei, um in uns etwas Kostbares zu wirken. Durchhaltevermögen im Glauben und Ausdauer. Und dann geht die Kette weiter. Und Paulus sagt, wenn wir Notsituationen mit Durchhaltevermögen begegnen, dann kommt es zu Bewährung. Bewährung ist das Ergebnis einer Prüfung. So wie der TÜV, der am Ende dann seinen Stempel draufsetzt, bewährt. Ihr Lieben, das schaffen wir nicht von uns aus. Es ist der Herr Jesus Christus selbst, der uns hilft, durchzuhalten. Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt und der Herr nimmt uns an die Hand. Er führt uns, er schenkt uns diesen durchhaltenden Glauben. Und dieser Glaube führt zu Bewährung. Und am Ende dieser Kette sagt Paulus, die Bewährung bewirkt Hoffnung. Schaut mal, wir hatten am Anfang der Kette schon die Hoffnung und jetzt haben wir sie auch am Ende dieser Kette. Das heißt, Hoffnung ist also zum einen unsere Motivation im Leid, dass wir darauf schauen, auf uns wartet die Herrlichkeit beim Herrn. Aber zugleich ist die Leiterfahrung auch etwas, das unsere Hoffnung stärkt, weil wenn wir einmal die Erfahrung gemacht haben, dass Gott wirklich zu seinen Verheißungen steht, dann stärkt das ja unsere Hoffnung noch mal mehr und wir gehen durch manch eine Bedrängnisse im Glauben stärker, als wir vorher waren. Preis dem Herrn, dass er so sehr an unserem Glauben feilt und uns schleift. Und dann heißt es weiter über diese Hoffnung in Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, ihr Lieben, ein Christ, ein Kind Gottes wird in seiner Hoffnung nie am Ende beschämt dastehen. Nie. Es ist eine reale Hoffnung, es ist eine sichere Hoffnung. Jetzt sagst du vielleicht, André, Moment mal. Ich wurde in meiner Hoffnung schon enttäuscht. Ich habe gebetet für eine nahestehende Person, die krank war. Und wir haben so sehr gebetet und gehofft, dass Gott heilt. Und die Person ist verstorben. André, was bedeutet es, in der Hoffnung nicht zu Schanden zu werden? Ich bete schon so lange, dass ich endlich wieder eine Arbeitsstelle finde und ich habe bis heute keine gefunden. Gott antwortet nicht auf mein Gebet. Es tut mir leid, dass du diese Erfahrungen machst und es ist immer gut, mit deinen ehrlichen Fragen zu Gott zu kommen. Aber weißt du, Gott hat nirgendwo in der Bibel verheißen, dass jeder Mensch geheilt wird. Gott hat nirgendwo in der Bibel verheißen, dass wenn wir richtig glauben, dass wir immer sofort eine Arbeitsstelle finden. Worum geht es hier bei der Hoffnung? Gott hat verheißen, dass er immer bei uns ist. Gott hat verheißen, dass er das gute Werk, das er in uns begonnen hat, vollenden wird. In Römer 8 heißt es, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und in dieser Hoffnung werden wir nie zu Schanden werden. Warum nicht? Weiter heißt es im Text, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, unsere Hoffnung hat einen felsenfesten Grund in der Liebe Gottes. In der Liebe Gottes. Er hat sie in unsere Herzen ausgegossen, indem er uns den Heiligen Geist gegeben hat, als wir gläubig wurden. Und der Heilige Geist ist ja eigentlich so etwas wie das Angeld, eine Anzahlung. Das heißt, wer A sagt, der wird auch B sagen. Die Anzahlung ist schon mal da. Und das ist ja genau das, was der Heilige Geist in uns tut, auch gemäß Römer 8. Er bestätigt uns, dass wir Kinder Gottes sind und er ist das Siegel unserer Erwählung. Er bringt uns sicher ans Ziel. Und dann wird in den nächsten Versen die Liebe Gottes weiter erläutert. Das führt uns zum dritten Punkt, eine unfassbare Liebe. Eine unfassbare Liebe. Wer von der Liebe spricht, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Deswegen macht Paulus weiter in Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Christus ist für Gottlose gestorben. Und als wenn Paulus das nochmal unterstreichen möchte, nennt er uns hier eine Zeitangabe. Als wir noch kraftlos waren. Was bedeutet das? Haben wir uns so viel Mühe gegeben und haben es einfach nicht geschafft, aber der gute Wille war da und das hat Gott gesehen? Nein. Die Aussage, als wir noch kraftlos waren, steht parallel zu der Aussage in Vers 8, als wir noch Sünder waren. Das heißt, bei dieser Kraftlosigkeit des Menschen geht es um eine moralische Unfähigkeit des Menschen, um die völlige Verderbtheit des Menschen. Nichts im Menschen hat nach Gott gerufen. Der Mensch war tot in den Übertretungen und Sünde. Er hatte keine geistliche Antenne. Er konnte nichts wahrnehmen vom Geist Gottes. Das war unser Zustand. Er ist für uns gestorben, als wir noch völlig verdorben und gottlos waren, eine unfassbare Liebe. Und Paulus möchte seine Zuhörer jetzt mal und Leser des Römerbriefs und damit ja auch uns heute Morgen da jetzt mal einmal etwas näher mit hineinnehmen. Und er stellt die Frage, für wen ist man bereit zu sterben? Die Frage kannst du dir heute mal stellen. Für wen bist du bereit zu sterben? Das ist die Frage, die jetzt hier in Vers 7 aufgeworfen wird. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Paulus spricht hier von zwei Personengruppen, die nennt er die Gerechten und die Gütigen. Mit den Gerechten sind hier nicht die Gerechtfertigten durch Christus gemeint, sondern aufrichtige Menschen. Wir würden sagen, eine ehrliche Haut. Wärst du bereit, für eine Person zu sterben, die aufrichtig ist? Vielleicht für deinen Chef, für deinen Nachbar, wo du sagen würdest, der ist okay, im Sinne von, ist ein aufrichtiger Mensch. Würdest du nicht, oder? Respektieren, ja. Respektieren, ja. Hochschauen, vielleicht auch, ja. Sterben? Nicht. Nicht für eine Person, die uns nicht nahe genug steht. Und dann wählt Paulus hier eine zweite Personengruppe und er spricht von den Gütigen. Und die Exegeten sind sich einig, hier geht es um Menschen, zu denen man einen noch etwas stärkeren persönlichen Bezug hat. Wo man eine Verbindung hat, wo eine persönliche Beziehung da ist. Und er sagt, vielleicht sind wir bereit, als Menschen für jemanden zu sterben, der uns nahe steht. Als wir 2012 als Familie für das Studium in Amerika waren, gab es im US-Bundesstaat Colorado einen Amoklauf. Mitten im Kinosaal eröffnet der Schütze das Feuer. In einem Amoklauf werden auch manchmal Helden geboren. Einer davon war Alex Tevez, der sich in dem Moment, wo der Schütze das Feuer eröffnet, vor seine Freundin Amanda schmeißt. Sie blieb verschont. Ihn trafen die Kugeln. Sie überlebte. Er nicht. Und wenn wir solche Geschichten hören, würden wir sagen, das ist doch etwas Heldenhaftes, oder? Und ich möchte das kein bisschen irgendwie runterspielen. Aber der Grund für diese Heldentat ist nachvollziehbar. Es ist eine Person, die er wahrscheinlich am meisten geliebt hat. Und ich glaube, heute Morgen sitzen hier viele Ehemänner im Raum, die ihre Hand heben würden und sagen würden, ich wäre bereit, für meine Frau zu sterben. Warum? Weil ich sie liebe. Weil wir uns so nahe stehen. Der Grund ist nachvollziehbar. Aber ich kenne keine Geschichte, ihr Lieben, wo sich jemand für den Täter in die Kugel wirft. Diese Geschichte kenne ich nicht. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst ein drastisches Beispiel. Stell dir mal vor, du erlebst einen Amoklauf und der Schütze tötet deine Kinder. Das Sondereinsatzkommando der Polizei rückt an und möchte den Täter mit dem finalen Rettungsschuss stoppen. Und in dem Moment wirfst du dich in die Kugel der Polizei, damit der Täter überlebt, der deine Kinder erschossen hat. So eine Geschichte gibt es nicht. So eine Geschichte übersteigt unsere menschliche Vorstellungskraft. Das wird niemand machen. Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was für eine unfassbare Liebe. Es ist wirklich unfassbar. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund im Menschen. Keinen. Es ist nicht so, dass Gott in uns etwas gesehen hat und sich deswegen für uns aufgegeben hat. Der Grund, warum Jesus für Sünder am Kreuz gestorben ist, liegt nicht im Menschen. Der Grund für diese Liebe liegt einzig und allein in unserem Herrn. In seiner Liebe zu uns und kein bisschen in uns. Und das Kreuz ist der größte Liebesbeweis überhaupt. Am Kreuz beweist Gott seine Liebe zu uns. Da heißt es doch in Römer 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Als ich mir diesen Text angeschaut habe, durfte ich eine wunderbare Entdeckung machen. Das Verb erweisen, man könnte auch sagen beweisen, steht ebenfalls in der ursprünglichen Grammatik in einer Form, die einen anhaltenden Zustand deutlich macht. Das heißt, ja, der Kreuzestod ist ein abgeschlossenes Ereignis. Aber der Liebesbeweis, der damit verbunden ist, dauert immer noch an. Vielleicht sagst du dir manchmal, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Ja, ich weiß, er ist für mich gestorben. Aber meine Umstände sind so kompliziert. Ich wünsche mir nochmal einen Liebesbeweis für heute. Liebes Gotteskind, lass mich dir sagen, das Kreuz ist der Liebesbeweis für heute. Denn das, was damals Jesus 33 nach Christus vor den Toren Jerusalems an einem alten römischen Holzkreuz getan hat, ist zwar ein abgeschlossenes Ereignis, aber der Beweis der Liebe gilt immer noch. Mit dem Kreuz sagt Gott dir jeden Morgen und auch heute in diesem Gottesdienst aufs Neue, wie sehr er dich liebt. Wie unfassbar seine Liebe zu dir ist. Er hat alles für dich getan. Er ist für dich in den Tod gegangen. Vielleicht bist du in Zweifeln gekommen, was die Liebe Gottes zu dir angeht. Dann möchte ich dir sagen, bitte leg die Zweifel ab und schau auf das Kreuz. Schau nicht in erster Linie auf deine Lebensumstände, schau auf das Kreuz. Denn dort hat Gott dir ein für alle Mal gesagt, ich liebe dich. Vielleicht fällt es dir so schwer, in Gott dem liebenden Vater zu sehen, weil du von deinem leiblichen Vater nie die Worte gehört hast, ich liebe dich. Aber weißt du was, Gott ist ganz anders als dein leiblicher Vater. Gott ist ja der, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Er ist der vollkommene Vater und er hat seinen Sohn für dich gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Vielleicht fällt es dir schwer anzunehmen, weil du denkst, ich bin nicht gut genug. Ich versage als Kind Gottes immer wieder. Ich sehe meine Unzulänglichkeiten. Wie kann Gott mich lieben? Weißt du was? Wenn Gott doch seine Liebe zu dir schon damals unter Beweis gestellt hast, als du noch fern von ihm warst, wie viel mehr kannst du dir jetzt sicher sein, dass er dich liebt, wo du doch sein Kind geworden bist? Dass er mit Freude auf dich schaut, wie ein Vater, ein guter Vater auf sein Kind. Zweifle nie an der Liebe Gottes zu dir. Ich habe vor einiger Zeit mit meinen Kindern, die auch heute anwesend sind, einen Test gemacht. Ich habe ihnen die Frage gestellt, wenn ihr ganz viel in der Bibel lest und euer Gebetsleben so richtig funktioniert, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebt Gott euch? Und alle Kinder aus einem Mund, 10. Ja, stimmt. Aber was ist, wenn es mal gar nicht gut läuft? Ihr versagt, es mit dem Bibellesen nicht so klappt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebt Gott euch? Und alle Kinder sagten wieder, 10. Jesus sagt, wir sollen so werden wie die Kinder. Einfach glauben, was hier steht, auch wenn es uns manchmal schwer fällt. Gottes Liebe zu uns ist nicht an unsere Leistung geknüpft, sondern an sein Wesen. An sein Wesen. Er ist Liebe. Deswegen liebt er dich so sehr und er hat es am Kreuz bewiesen. Wir kommen zu einer weiteren Folge, zur vorletzten, der Rechtfertigung, eine sichere Rettung. Da heißt es in Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Durch Jesus werden wir gerettet von dem Zorn Gottes. Jetzt müssen wir den Zorn Gottes verstehen. Vielleicht sagst du jetzt im ersten Moment, das ist ja ein großer Sprung. Gerade haben wir über die Liebe Gottes geredet, jetzt reden wir über den Zorn. In Wirklichkeit hängen Zorn und Liebe viel stärker miteinander zusammen, als wir manchmal denken. Aber schaut mal, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder. Und wenn jemand ihnen etwas antut, werde ich zornig. Warum werde ich zornig? Weil ich liebe. Ja, der Zorn ist ja manchmal sogar begründet in der Liebe. Und das müssen wir verstehen. Gott liebt so sehr das Gute. Gott liebt so sehr das Heilige. Gott liebt so sehr das Gerechte, dass er zornig wird, wenn jemand unheilig, ungerecht, lieblos handelt. Gottes Zorn hängt mit Gottes Liebe zusammen. Alles andere wäre Gleichgültigkeit. Schaut mal, was wir im Römerbrief schon alles über den Zorn Gottes gelesen haben. Römer 1, 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen. Römer 2, Vers 5, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Römer 3, Vers 5, ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Römer 4, Vers 15, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Mit dem Zorn Gottes darf man nicht leichtfertig umgehen. In vielen Kirchen in unserem Land wird gar nicht mehr über den Zorn Gottes geredet. Aber dann verstehen wir auch die Liebe Gottes nicht wirklich. Der Hebräerbrief sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Als unversöhnter Sünder vor einen heiligen Gott zu treten. Das Schlimmste, was einem Menschen eigentlich passieren kann, ist, auf einen zornigen Gott zu stoßen. Und jetzt kommt der Punkt. Eigentlich hätten wir den Zorn Gottes verdient. Völlig verdient. Und wir müssten eingestehen, ja, es ist berechtigt. Aber im Garten Gethsemane, als Jesus seine schwerste Stunde hatte, als er im Gebet gerungen hat, Herr, ist möglich, Vater, ist möglich, dass dieser Kelch, und der Kelch steht ja für den Zorn Gottes, der Zorneskelch, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da wurde der größte Sieg errungen. Da hat Jesus sich bereit erklärt, den vollen Zorn Gottes, der uns hätte treffen müssen, komplett auf sich zu nehmen, zur Ehre seines Vaters. Und er hat am Kreuz den Kelch bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken. Ihr Lieben, und deswegen trifft der Zorn nicht mehr uns, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, auf das, was er für uns getan hat. Und diese Sicherheit möchte Paulus jetzt nochmal wirklich rüberbringen in Vers 10. Denn, also er begründet jetzt, warum werden wir bewahrt vor dem Zorn Gottes? Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Paulus wendet hier Logik an. Und das Argument läuft vom Größeren zum Kleineren. Also, wenn Gott sogar das getan hat, dann doch erst recht das. Das ist hier die Logik, die Paulus verwendet. Und er sagt, wenn Gott doch schon das Schwierigste getan hat, einen unwürdigen Sünder zu rechtfertigen, zu versöhnen, dann ist es ihm doch ein geringes, jetzt, wo wir versöhnt sind, uns vom zukünftigen Zorn zu retten. Luther übersetzt hier so schön, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir jetzt selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Ich persönlich hatte lange Zeit Zweifel mit Heilsgewissheit. Ich komme ursprünglich eher aus einem arminianisch geprägten Hintergrund. Und gerade als Jugendlicher hatte ich viele Zweifel mit Heilsgewissheit. Es ging teilweise so weit, dass ich eines Morgens schweißgebadet aufgewacht bin, weil ich gestern Abend vergessen hatte zu beten. Und ich dachte, wenn Jesus diese Nacht wiedergekommen wäre, wäre ich nicht dabei. Ängste. Ängste um das eigene Heil. Und ich weiß, als Jugendlicher haben wir dann im Hauskreis mal den Römerbrief durchgenommen. Und ich durfte mich für Römer 5 vorbereiten. Ihr Lieben, es waren diese Verse, durch die ich ein für alle Mal Heilsgewissheit bekommen habe. Unsere Rettung ist sicher. Warum? Weil Gott der Garant unserer Rettung ist. Wenn unsere Rettung von uns abhängig wäre, dann wäre unsere Rettung nicht sicher. Aber unsere Rettung liegt in seinem Versprechen, das er uns gemacht hat, in seiner Tat, in seiner Rechtfertigung. Es ist außerhalb von uns geschehen. Und das ist das Wunderbare, das gibt uns einen festen Halt, das gibt uns Freude. Und das möchte ich dir auch heute zusprechen als Kind Gottes. Freue dich in der Sicherheit, die du in Christus allein hast. Wir kommen zum letzten Punkt. Eine grenzenlose Begeisterung. Vers 11. Denn nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Nicht allein aber das. Eigentlich könnte Paulus hier schon einen Punkt machen. Eigentlich hat er die Kernwahrheiten, die Schlussfolgerung aus der Rechtfertigungslehre rübergebracht. Aber Paulus schafft es nicht, jetzt einfach Punkt zu machen. Und er sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Und eigentlich ist Vers 11 der krönende Abschluss. Wir freuen uns nicht nur an dem, was Gott schenkt, sondern wir freuen uns an Gott selbst. Wir freuen uns nicht nur an dem Geber der Segnungen, nicht nur an den Segnungen, Entschuldigung, sondern an dem Geber der Segnungen. Wir sind begeistert von Gott. Und ich glaube, ihr Lieben, gerade wenn wir uns die Auswirkungen des Evangeliums immer wieder vor Augen führen, dann können wir nicht anders. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zur Gnade. Wir haben eine reale Hoffnung. Wir sind unfassbar geliebt. Die logische Schlussfolgerung ist Dank und Anbetung. Wir rühmen uns Gottes. Wir freuen uns in ihm. John Piper hat diesen Satz geprägt. Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir unsere ganze Zufriedenheit in ihm finden. Und das ist so sehr mein Wunsch für uns auch heute Morgen, dass wir die Größe dessen, was Jesus für uns getan hat, die Auswirkung des Evangeliums auch nochmal neu in aller Klarheit ergreifen. Heute ist Palmsonntag. Damals, vor fast 2000 Jahren, als Jesus nach Jerusalem einzog, da riefen die Menschen Hosanna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Aber sie hatten damals noch gar nicht so eine genaue Vorstellung, was passieren wird. Wir schauen heute rückblickend auf das Ereignis und wir wissen, in welcher Weise Jesus unser Retter und Messias geworden ist. Wir wissen viel mehr als die Leute damals. Deswegen sollte es heute an Palmsonntag umso mehr unsere Schlussfolgerung sein, Hosanna. Gelobt sei, der da kommt. Gelobt sei unser Herr und Retter, der Sohn Gottes, der als Opferlamm für unsere Sünden starb. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dein Vertrauen noch nie auf Jesus Christus gesetzt. Und du hast heute erkannt, der Herr hat dir dein Herz geöffnet und du hast heute zum ersten Mal verstanden, ich bin der Sünder. für den er gestorben ist, dann lade ich dich heute ein, dein Vertrauen allein auf Jesus Christus als deinen Herrn und Retter zu setzen, seine Vergebung anzunehmen und dann spricht Gott dich für gerecht. Dann kannst du hier rausgehen mit Freude in deinem Herzen. Lass uns beten, lass uns gemeinsam dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns zuerst geliebt hast. Wir sind dir so dankbar dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, nicht für die Gesunden, sondern für das, was eigentlich alle Menschen sind, hoffnungslose Sünder. Danke dafür, dass du unsere Not gesehen hast, dass du für uns gestorben bist. Herr, und ich bin dir so dankbar, dass wir als Kinder Gottes gerecht vor dir stehen, nicht aus unseren Werken, sondern aufgrund deines Werkes. Ich bin dir so dankbar, dass wir Frieden mit dir haben. Ich möchte heute aber auch ganz besonders für die Kinder Gottes beten, die diesen Frieden gerade nicht so richtig erfassen können, die auf das Kreuz schauen, aber die Gedanken und Emotionen vernebeln, diesen klaren Blick. Herr, ich möchte dich bitten, reißt du den Nebel weg. Hilfst du ihnen, das Evangelium in aller Klarheit und Schönheit zu ergreifen, dass sie mit Mut und Freude in die kommende Woche gehen. Herr, und ich bitte dich auch für all die Menschen, die diese Versöhnung mit dir noch nicht erlebt haben, dass sie heute, wenn du sie angesprochen und berufen hast, dass sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Amen.